Deutschlandfunk Doku.
Sarahs Bündnis. Wohin steuert Deutschlands neueste Partei? Ein Feature von Mark Turner.
Juni 2024. In einer Parkanlage rund um den Ostberliner Fernsehturm schließt das Bündnis Sarah Wagenknecht seinen Europawahlkampf ab. Gegenüber dem Neptunbrunnen, einem Relikt aus Kaisers Zeiten, ist eine Bühne aufgebaut. Musiker stimmen die Besucher auf die bevorstehenden Reden ein.
Wir sollten es probieren, uns nicht zu arrangieren. Wir sollten uns nicht jeden Zweck ansehen. Wir können der Versuchung widerstehen. Nicht zu arrangieren.
Nicht arrangieren.
Wir können der Versuchung widerstehen.
Der Versuchung widerstehen.
Lass uns neue Wege gehen.
Neue Wege gehen.
Wir sollten es probieren.
Das Bündnis Sarah Wagenknecht wurde erst vor ein paar Monaten gegründet.
Jetzt mal die Kleine.
Angezogen hat die Aussicht auf die neuen Wege auffallend viele, die in der Zeit der Bundeskanzler Helmut Schmidt und Helmut Kohl jung waren. Friedensbewegte in ähnlicher Kleidung und mit ähnlichen Plakaten wie damals. Hier und da auch Menschen aus der Weltkriegsgeneration, teils in Begleitung ihrer Enkel. Ein Herr jenseits der 80 hält einen Zettel mit der Aufschrift Dialog hoch. Eine jüngere Frau geht auf ihn zu.
Das finde ich schön.
Schönes Leben.
Sie auch. Sie sind auch ergriffen. Wir müssen tapfer sein, alle.
Ja.
Kampf ist mit Sarah nur möglich in diesem Lande. Wer so führend schon sich in Talkshows gegen diese Dazwischenrederei durchgesetzt hat, der wird sich auch jetzt durchsetzen bei dieser wahnsinnsgefährlichen Situation. Und das ist Frau Wagenknecht.
Und dann auf einmal tritt die Hoffnungsträgerin aus der Kulisse.
Liebe Freundinnen und Freunde, einen ganz, ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Empfang. Ich freue mich so, dass Sie alle hier sind. Ich freue mich darüber, wie unser Wahlkampf gelaufen ist. Das ist jetzt die Abschlusskundgebung. Wir hatten so viele tolle Kundgebungen mit ganz vielen...
Sarah Wagenknecht trägt ihr übliches Ensemble. Eng anliegendes Kostüm mit High Heels in leuchtenden Farben. Diesmal in einem fast phosphorisierenden Grün. Zügig kommt sie zu den politischen Kernaussagen, spießt die Widersprüche in der Ampelkoalition auf.
Ein Grund ist, dass wir eine Regierung haben, die sich als Moralweltmeister dieser Erde aufspielt und die uns ernsthaft erklärt, das böse russische Gas, das zu kaufen, das wäre ganz unmoralisch. Aber wenn der grüne Wirtschaftsminister in die islamistische Diktatur Katar fährt und dort mit einem tiefen Bückling um neues Gas und Gasverträge bettelt, das ist dann moralisch, das ist gar kein Problem. Was ist das für eine Doppelmoral? Was ist das für eine Heuchelei?
Schlag auf Schlag prangert sie das an, was zurzeit so viele unzufrieden macht. Die steigenden Energiepreise, die überbordende Migration, die Bildungsmisere und immer wieder Deutschlands Waffenhilfe an die Ukraine. Und die daraus folgende Gefahr eines Atomkriegs.
Das sind doch ernste Probleme. Und wir haben das jahrelang der AfD überlassen, das anzusprechen. Auch das hat dazu beigetragen, dass die derart stark geworden sind. Und ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass diese Partei und diese Leute wirklich hier in unserem Land immer stärker werden und die Stimmung immer mehr vergiften können.
Nach ihrer Rede spricht sie mir eine Warnung vor dem Kurs von Bundeskanzler Scholz ins Mikrofon. Der habe gerade grünes Licht dafür gegeben, dass die Ukraine mit deutschen Waffen auch bis auf russisches Territorium schießen darf.
Ja, ich halte das für die nächste Eskalationsstufe. Es wird in der Ukraine nichts verbessern, auch nicht die Situation an der Front. Wir haben immer mehr Waffen geliefert, trotzdem ist die Situation schlechter geworden für die Ukraine. Wir müssen jetzt endlich versuchen, Verhandlungen einzuleiten und nicht neue Waffen zu liefern oder eben mit solchen Entscheidungen noch mehr zu eskalieren.
Gerne hätte ich Sie noch gefragt, wieso es nur der Westen sei, beziehungsweise nur die Bundesregierung, die an der Eskalationsspirale drehe, ob da vielleicht auch Russland beteiligt sei. Doch schon muss Wagenknecht wieder weg.
Ich bitte alle Kandidatinnen und Kandidaten von unserer Liste, die sich auch heute hier eingefunden haben, die zum Teil aus Bayern angereist sind, noch für ein Foto mit Sarah auf die Bühne. Das sind Thomas Geisel, Michael von der Schulenburg, Jan Warnke, Judith Bender, Michael Lüders, Jutta Matuszek.
Wenige Tage später fährt das BSW seinen ersten großen Wahlerfolg ein.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Bei der Europawahl haben sich in Deutschland die Unionsparteien CDU und CSU als stärkste Kraft behauptet. Nach den bisherigen Hochrechnungen kommen sie zusammen auf etwa 30% der Stimmen, ähnlich wie vor 5 Jahren. Die Parteien der Ampelkoalition müssen dagegen Verluste hinnehmen, vor allem die Grünen.
Es feiert der Newcomer, das Bündnis Sarah Wagenknecht.
Das, was wir heute haben, das ist ein Start. Wir werden die Politik in Deutschland verändern. Wir werden dafür sorgen, dass endlich wieder Politik gemacht wird für die Menschen, für Vernunft, für Frieden und für soziale Gerechtigkeit.
Aus dem Stand 6,2%.
Ich hatte auf 7% getippt. Wenn irgendwo merkte man, wenn man so durchs Land geht, und da waren ja auch viele Leute, die ganz anders denken als ich, nicht? Man merkt ein Denkwandel in Deutschland, glaube ich, was den Krieg betrifft. Nicht? Also da ist plötzlich das nicht mehr so klar, dass wir da wirklich die Guten sind und dass wir wirklich da für die Freiheit kämpfen und für die Demokratie und alles Mögliche gegen den bösen Imperialismus von anderen.
Gut 2 Wochen nach der Veranstaltung mit Sarah Wagenknecht, an einem Tag Ende Juni, sitze ich in einem Wiener Kaffeehaus dem Mann gegenüber, der jetzt für das BSW ins Brüsseler Europaparlament einzieht. Michael Graf von der Schulenburg. Der langjährige UNO-Diplomat hat seinen Wohnsitz noch immer hier, unweit des europäischen Hauptquartiers der Weltorganisation.
Okay, also wir nehmen einen Zander mit Kartoffelsalat.
Gibt's doch nicht. Den gebackenen oder den gegrillten?
Gebackenen.
So, einmal gebacken.
Mir geben Sie einen Schweineschnitzel und Kartoffelsalat, bitte.
Schulenburg, ein jungenhaft wirkender, sehniger 70er mit weißen Haaren, ein Pullover lässig über den Schultern, hatte mich schon von Weitem zu sich an den Tisch gelotst. Er sei der Michael. Seines Zeichens ein konservativer und christlich motivierter Mensch. Seine Familie, erzählt er, sei die Familie eines Mitverschwörers aus dem Stauffenbergkreis. Nach dem Krieg sei man dann in der DDR ansässig geworden.
In der DDR war ich natürlich nicht in der FDJ, ich habe nichts mitgemacht, das haben sie irgendwie akzeptiert. War ja auch in der Nationalen Volksarmee, da hieß ich übrigens Genosse Graf. Bin ich ja herrlich, Genosse Graf. Also, Sie können mich jetzt auch mit Genosse Graf anreden. Die haben sich überlegt, wie sie mich ansprechen sollen. Da sind sie auf diese Idee gekommen.
Wagenknechts Mann für Europa ist der erste BSW-Politiker, den ich zu einem längeren Gespräch treffe. Und so frage ich ihn, was ich vor 14 Tagen die Parteigründerin noch fragen wollte. Wieso schreibt die Partei die Aggression, die Kriegstreiberei, vor allem immer dem Westen zu? Schulenburg verweist auf seine Beobachtungen als UNO-Diplomat.
Wir sehen also, dass nach dem Ende des Kalten Krieges wir fast alle Kriege wir geführt haben, nicht die anderen. Dass wir die meisten Menschen der Welt umbringen. Dass wir die größten Militärbündnisse der Welt haben. Und davon habe ich ja viel gesehen. Also ich meine, die meisten Menschenrechtsverbrechungen, die ich gesehen habe in der UNO, und ich bin ja konservativer Mensch, also die habe ich vom Westen gesehen, nicht?
Wir sind nicht die Guten. Wir sind nicht auf der richtigen Seite der Geschichte. So lautet eins der Leitmotive im Diskurs des BSW. Beinahe ein Credo. Das Bekenntnis zur Selbstkritik an den eigenen westlichen Werten, die Ironisierung des westlichen Moralanspruches, zieht sich wie eine rote Linie durch den Diskurs des BSW. Wir sind nicht die Guten. Kaum eine Wendung ist dort häufiger zu hören. Immer wieder vorgetragen, vor allem von Michael Lüders. Der Nahostexperte war, ähnlich wie der Diplomat Graf Schulenburg, einer der Überraschungskandidaten kurz vor den Europawahlen. Im erweiterten Parteivorstand fungiert er jetzt als eine Art Vordenker, insbesondere in der Außenpolitik.
Ich glaube, dass der Weg, den wir gegenwärtig gehen, nämlich die Überzeugung, dass man moralisch einzig auserkoren sei, und alle anderen, die dieser Linie nicht folgen, seien böse. Das kann nichts Gutes bedeuten, denn die Welt, in der wir leben, ist ja eine des Umbruches.
In seinem 2023 erschienenen Buch »Moral über alles« führt der Nahostfachmann und Politikberater seine Leser zurück in die Ideenwelt des Renaissance-Philosophen Machiavelli. Dem sei es gelungen, Politik und Krieg realistisch zu beschreiben, als ein Spiel der Interessen, als Konfrontation der geopolitischen Rivalen. Erst nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs sei dann maßgeblich auf Betreiben der USA der Krieg an sich von den siegreichen Westmächten geächtet worden. Lüders schreibt:
In diesem Kontext nun erfolgt die Rückkehr der Moral in die Politik. Sie bietet Halt in unsicheren Zeiten. Der Philosoph und Medienwissenschaftler Norbert Bolz datiert diese Rückkehr auf den Ersten Weltkrieg. Mit dessen Ende, Zitat, setzt ein politischer Moralismus ein, der radikal mit dem neuzeitlichen Begriff des Politischen bricht. Nun gibt es wieder gerechte Kriege und ungerechte Feinde, die eigentlich schon als Verbrecher behandelt werden. Mit anderen Worten, wenn man den Krieg aufgrund seines unvergleichlichen Ausmaßes nicht mehr als politische Möglichkeit akzeptieren kann, setzt die Moralisierung durch einen diskriminierenden Kriegsbegriff ein. Das impliziert auch, dass Staatsräson und Realpolitik ein negatives Vorzeichen bekommen. Das gilt bis zur Gegenwart. Zitat Ende.
In dieser Moralisierung liegt für Lüders der Ursprung der westlichen Selbstüberhöhung. Denn, so schreibt er,
die Notwendigkeit, die eigene Bevölkerung hinter einem Banner zu versammeln und zu einen, verlangt nach einer klaren Unterteilung der Welt in Gut und Böse.
Sage ich jetzt, ich unterteile die Welt in Gut und Böse und mit den Bösen reden wir nicht. Und die Bösen, das sind natürlich allen voran Russland, Iran und dann kommt auch schon China. Kann man sich eine solche Attitüde auf Dauer erlauben? Das ist sicherlich nicht gut.
Den geostrategischen Rivalen und somit auch seine Kriegführung als Böse zu diskriminieren, hält er für brandgefährlich. Und denkt man Lüders Argument zu Ende, dann könnte das tatsächlich auf den großen Endkampf Gut gegen Böse hinauslaufen.
Denn wenn ich für mich das Gute gefunden habe und sage, das allein ist die Möglichkeit, dann akzeptiere ich natürlich auch keinen Dissens. Und dann haben wir eine Konfrontation und im Zweifel, wenn es schlimm kommt, irgendwann noch einen Krieg.
Dass dabei wir im Westen nicht die Friedensstifter seien, sondern vielmehr die Antreiber zum Krieg. Ja, dass wir dazu sogar über eine spezielle Organisation verfügten, die NATO. Das schärft vor allem Selvim Dardelen der Öffentlichkeit immer wieder ein. Sarah Wagenknechts enge Vertraute und eine der Schlüsselfiguren des BSW. Wie Wagenknecht ins Parlament gewählt, noch auf dem Ticket der Linkspartei und mit ihr gemeinsam zum BSW gewechselt. Im Juli 2024, während Regierungen und Parlamente ihre Repräsentanten nach Washington entsenden, um das 75-jährige Bestehen der NATO zu feiern, fährt auch Dardelen dorthin. Benutzt ihren Aufenthalt aber dafür, die Feiern durch scharfe Kritik zu begleiten. Meldet sich in der unabhängigen US-Medienplattform Democracy Now! Zu Wort. Oder im Online-Kanal der rechten Schweizer Medienplattform Weltwoche Daily.
I think the most important thing about the history of NATO is that it's a history of denial, that they have three great myths.
Es ist kein Verteidigungsbündnis. Es ist ein Kriegsführungspakt. Und wir wissen ja auch 2011 mit dem Krieg in Libyen hat die NATO einen völkerrechtswidrigen Regime-Change-Krieg begangen.
And 20 years of war in Afghanistan. The aggression against Iraq, the aggression 2011 against Libya, that shows us this is just a lie with a defensive alliance.
Oder auch 20 Jahre Krieg in Afghanistan war mit Hunderttausenden von zivilen Toten, Kriegsverbrechen. Und auch jetzt die Expansion und die Eskalation, der Kurs der NATO zeigt ganz eindeutig, das war niemals und ist auch kein Verteidigungsbündnis.
Or 14 years of prosecution of torture against Julian Assange, whose crime was to expose US war crimes in Iraq or NATO war crimes in Afghanistan.
Die NATO, so Dardelens Botschaft, stehe nicht für Werte, sondern für Gewalt. Und wenn es aus Sicht des BSW dafür noch eines Beweises bedarf, dann liegt der in der Person eines Mannes, den sie als den Gefangenen der NATO apostrophiert. Julian Assange. Wiederholt bitte ich Sarah Wagenknechts Vertraute um ein Interview. Als sie mir schließlich einen Termin in ihrem Bundestagsbüro anbietet, steht der in Zusammenhang mit der soeben verkündeten Freilassung des WikiLeaks-Gründers.
Wir gehen jetzt erstmal zum Ausgang, nehmen das Auto, gehen dann zum Potsdamer Platz. Und zwar ist heute der Geburtstag von Julian Assange, das erste Mal seit 14 Jahren in Freiheit mit seiner Familie, mit Stella und seinen Kindern im Kreis seiner Freunde in Australien, in seiner Heimat. Und das wollen wir natürlich feiern.
Assange, der Mann mit dem jungen Gesicht und dem weißen Bart, gilt im BSW als eine wichtige Ikone, als eine Art von Parallel-Nawalny, als fleischgewordene Bestätigung dafür, dass nicht nur Putin seine Gegner auf Jahrzehnte wegsperrt, sondern auch die NATO.
Wir können hier, ja, okay, am besten, ja. Ich hatte mir ja das nicht vorgestellt, dass ich da 12 Jahre lang da mit diesem Fall beschäftigt bin. Aber das hat mich dann einfach nicht mehr losgelassen, so wie andere Fälle eben auch.
Das heißt, im Vorfeld war ihm schon bekannt, dass da was laufen würde. Wie lange vorher so ungefähr?
Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Deshalb würde ich jetzt darauf verzichten, unsere Geheimdiplomatie nicht zu gefährden. Würde ich eher verzichten.
Aber es lief was im Vorfeld und es war also
insofern. Ja. Also ein ganz kleiner, enger, sehr enger Kreis wusste davon. Aber genau, wir haben nicht darüber gesprochen. So, und diese Mahnwache jetzt heute quasi für seine Freiheit, die findet halt überall weltweit statt, ne?
Den Krieg diskriminieren. Mit einem diskriminierenden Kriegsbegriff. Was BSW-Vordenker Michael Lüders dem Westen vorhält, kommt mir bekannt vor. Es stammt aus einer historischen Debatte der 1930er Jahre. Wieso bezieht sich Lüders aber gerade jetzt darauf? Wieso tut er es gerade heute, da Russland einen Krieg führt und der Westen Russland dafür sanktioniert? Beziehungsweise diskriminiert? Und wieso schreibt er den diskriminierenden Kriegsbegriff Norbert Bolz zu, einem rechtskonservativen Medienwissenschaftler von heute?
Um ganz ehrlich zu sein, ich habe eine Fülle von Materialien natürlich gecheckt, gelesen und irgendwann muss man natürlich auch historisch einordnen, wie man nun die Moral in der Geschichte versteht. Es gibt ja immer unterschiedliche Vorstellungen davon. Norbert Bolz hat das mal durchdekliniert für die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und das Ganze lässt sich natürlich fortsetzen bis in die Gegenwart.
Nur stammt der diskriminierende Kriegsbegriff nicht vom Medien- und Gesellschaftskritiker Norbert Bolz, der da seinerseits nur zitiert. Das ist auch Albrecht von Lucke bei der Lektüre aufgefallen, Politologe und Chefredakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik.
Er kommt von Carl Schmitt. Und Carl Schmitt hat mit diesem Begriff letztlich, und das ist der Hintergrund, einen Frontalangriff gefahren gegen alles, was die eigentliche Errungenschaft des 20. Jahrhunderts war, nämlich die Vorstellung, dass mit Hilfe von Völkerrecht Kriegsbeginn verhindert wird.
Carl Schmitt, der Schöpfer des diskriminierenden Kriegsbegriffs, war ein deutschnationaler Staats- und Völkerrechtler, der in den frühen 1930er Jahren die sogenannte konservative Revolution einleiten half. Nach 1933 wurde er zum Kronjuristen des NS-Staats. Warum zitiert Lüders Carl Schmitt, also das Original, nicht direkt, sondern über den Umweg des Publizisten Norbert Bolz?
Also Carl Schmitt ist eigentlich nicht so mein Referenzpunkt, denn es ist ja so, dass, sagen wir mal so, Leute irgendwann dann auch sich durch ihre politische Positionierung verbrannt haben. Aber nichtsdestotrotz, es kann nicht schaden, sich damit auseinanderzusetzen und auf diesen und jenen einen Blick zu werfen.
Verbrannt hat sich Schmitt allerdings nicht irgendwann. Sein Buch »Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff« schrieb er 1938 mit einer klaren Absicht. Intellektuell zu rechtfertigen, dass die Gebietsansprüche Hitlers auf Österreich und auf die Tschechoslowakei notfalls auch per Krieg durchgesetzt werden könnten. Damit wandte er sich gegen die Argumentation der damaligen Westalliierten. Denn die wollten nach dem Schock des Ersten Weltkriegs den Krieg und also auch die Drohung mit dem Krieg grundsätzlich ächten, eben Krieg als unmoralisch diskriminieren. Albrecht von Lucke.
Deswegen ist dieser Begriff natürlich gemeingefährlich und er hat einen Bedeutungsschwanz, den man immer mitdenken muss. Denn was ist die Stoßrichtung? Sie war immer gerichtet, von Carl Schmitt schon, aber auch von anderen, letztlich gegen die Vereinten Nationen, beziehungsweise damals gegen den Völkerbund, aber damit letztlich auch immer gegen die liberalen Staaten. Er wurde zum Kronjuristen des NS-Staates, weil dieser wunderbar andocken konnte, indem er sagte, hier ist die Vereinte Nation geführt, so die Stoßrichtung, durch die USA und sie benutzen das Kriegsverbot, um dann im Namen höherer Moral umso brutaler loszuschlagen.
In der Schmidtschen Optik zählen allein die geopolitischen Interessen eines Staates. Sie machen Nationen zu natürlichen Freunden oder Feinden. Mit irgendeiner moralischen Wertung, mit Gut und Böse, hätten solche Feindschaften aber nichts zu tun.
Die Suggestion bei Schmidt besteht doch darin, indem ich die Freund-Feind-Konstellation zulasse, zivilisiere ich in gewisser Weise den Krieg, weil ich damit es verhindere, dass mit dem diskriminierenden Feindbegriff gearbeitet wird. Wenn man ganz normal Feind sein darf, also der Krieg wieder führbar ist, was anscheinend Lüders und andere im Gefolge von Beuys suggerieren, dann wird der Eindruck erweckt, dann ist keine Diskriminierung, dann ist der Krieg doch harmlos.
Mit Michael Graf von der Schulenburg, dem frischgebackenen BSW-Mann für Europa, wandle ich nach unserem Gespräch im Kaffeehaus in Wien zwischen den Fassaden des 18. bis 20. Jahrhunderts entlang. Damals war Politik noch weitgehend frei von Moral und Potentaten machten Interessen einfach untereinander aus, je nachdem mit oder ohne Waffen. Immer wieder überholen uns dabei fiakervolle Touristen. Auf den Spuren jener Welt, da das für Krieg zuständige Ministerium noch K&K-Kriegsministerium heißen durfte.
Also das, was wir jetzt sehen, ist die Hofburg. Das ist das neue Gebäude. Das ist erst im Ersten Weltkrieg fertig geworden oder vielleicht auch erst danach richtig fertig geworden. Also der österreichische Kaiser hat da drin nie gewohnt, sondern der erste Bewohner, der sich das zunutze gemacht hat, war Adolf Hitler, der auf der anderen Seite zum Heldenplatz hin eben auf dem Balkon geredet und ist bejubelt worden, dass er Österreich zurück ins Reich gebracht habe.
Der damalige Führer Deutschlands hatte für sich den Krieg erfolgreich entdiskriminiert. Aus seiner Sicht diente die Kriegsdrohung nur dem Ziel, damit ganz natürliche geostrategische Interessen durchzusetzen, Deutschland urdeutsche Gebiete zu sichern und die dort lebenden Deutschen zu schützen. Bei Deutschlands Gegnern saß nach 1918 die Abscheu vor jeglicher militärischer Auseinandersetzung noch derart tief, dass sie sich den Drohungen immer wieder beugten.
This morning I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine.
Noch am Vorabend des Zweiten Weltkriegs verkündete der britische Premierminister Chamberlain strahlend und erleichtert, man habe durch erneute Zugeständnisse an Hitler den Frieden in Europa endgültig sichern können.
We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
Unter den politischen Parteien sind es heute vor allem die Grünen, die mit Blick auf die damalige Appeasement-Politik warnen, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Die Ansicht vertritt zum Beispiel Anton Hofreiter, bei den Grünen europapolitischer Sprecher.
Wenn wir vielleicht nicht jahrelang so eine Schwäche zeigende Politik, die an Appeasement gegrenzt hat, gemacht hätten, hätte sich vielleicht Russland nicht ermutigt gefühlt, so viele Kriege zu führen. Und hätte sich Russland nicht ermutigt gefühlt, die Ukraine nach dem ersten Angriff ein zweites Mal anzugreifen?
Ist nicht genau das die Lehre? Ein Zugeständnis, ein Friedensangebot nach dem anderen. Mit dem Effekt, dass man dadurch die große Katastrophe nicht abwendet, sondern sie letztendlich erst heraufbeschwört.
Also das würde ich doch ablehnen. Und natürlich haben wir immer historische Parallelen, die in einer gewissen Weise da sind, aber ich glaube, das ist wirklich, also ist mit dem Appeasement, also damit zu rechtfertigen, dass man jetzt hier Krieg führt, das halte ich für einen rechten Wahnsinn. Und in diesem Krieg halte ich Putin einfach für den rationalsten. Und das bedeutet nicht, dass es gut oder schlecht ist, aber so. Aber er ist rational. Also man kann mit ihm verhandeln. Das ist eine Voraussetzung für Verhandeln, ob jemand sich rational verhält.
Worin besteht sein Rationalismus? Wo war er oder wo ist er?
Naja, weil er hat immer die gleiche Forderung gestellt. Neutralität der Ukraine, keine NATO-Truppen dort. Er will den Zugang zum Schwarzen Meer für Russland sichern und noch sicherlich auch einen gewissen Schutz für die russisch sprechende Bevölkerung
in der Ukraine darstellen. Ich glaube, diese drei Forderungen, die bestanden schon seit ewig und die sind es auch immer noch.
Hat er sich denn in der Vergangenheit an alles gehalten, was er gesagt hat?
Weiß ich nicht, ich kann das nicht beurteilen. Aber ich meine, eine, die sich bestimmt nicht an Sachen gehalten haben, das sind wir Deutsche doch. Wir sind doch in Russland wieder einmarschiert im Zweiten Weltkrieg, gegen den Vertrag. Was ist denn aus dem 2+4-Vertrag geworden? Haben wir doch alles über den Haufen geschmissen. Dass die NATO vormarschiert ist, dass sie bis an die Grenze von Russland vorgestoßen ist. Das steht doch da nicht drin. So ein System ist doch gar nicht vorgesehen.
Hier scheint ein weiteres Leitmotiv im politischen Diskurs des BSB auf. Wagenknechts Partei vertritt in Karl Schmidtscher Logik die These, mit Russland und den NATO-Staaten ständen sich zwei ebenbürtige geopolitische Rivalen gegenüber. Nur, dass die eine Macht die andere plötzlich herausgefordert habe. Die NATO nämlich habe das Versprechen gebrochen, sich nicht auf Osteuropa auszudehnen. Damit sei Russland provoziert worden und die Gegenreaktion des Kreml sei nur logisch.
Also, davon zu sprechen, dass die NATO Russland bedroht hat, ist Unsinn.
Markus Benzmann, Chefreporter der Rechercheplattform Korrektiv und dort zuständig für Russland.
Das widerspricht dem historischen Verlauf. Die 2+4-Verträge wurden geschlossen. Da kam gar keiner auf die Idee, dass die Sowjetunion zerfällt. Das ist eine neue Realität, die dann entstanden ist.
Im Kaukasus, in Armenien, Georgien, Aserbaidschan, überall dort habe der Kreml Kriege, Konflikte und Vertreibungen geschürt, sogenannte Frozen Conflicts, um eine friedliche Entwicklung der neuen Staaten zu hintertreiben, deren Normalisierung oder Demokratisierung zu verhindern und Russlands Hegemonie zu sichern.
Wir stellen fest, alle Staaten, die es geschafft haben, unter den NATO-Schutzschirm zu kommen, wie die baltischen Staaten zum Beispiel, die sind von dem sogenannten Frozen-Konflikt verschont geblieben. Die NATO hat die Länder geschützt, die frei sein wollten. Und dann gleichzeitig, während dieser sogenannten NATO-Osterweiterung, stellen wir Folgendes fest. Russland unter Putin wird auf einmal zum Hauptlieferanten von Gas, von Öl, von Kohle, von Rohstoffe für Deutschland und die Europäische Union. Wir bauen Nord Stream 1. Wir bauen Nord Stream 2. Wir verkaufen unsere Gasspeicher an Gazprom. Mehr vertrauensbildende Maßnahmen geht doch nicht.
Wir haben also genau das gemacht, die letzten 15 Jahre, was der BSW jetzt vorschlägt.
So Anton Hofreiter von den Grünen.
Und es hat zu immer weiterer Aggression geführt, bis zur Vollinvasion der Ukraine. Und deshalb sieht man, die Appeasement-Politik, die der BSW vorschlägt, hat uns genau dahin geführt. Und aus 15 Jahren Fehlern nichts zu lernen, ist schon eine Leistung. Das Interessante ist nur, dass Frau Wagenknecht überhaupt nicht in der Lage ist, die Rationalität von Putins Außenpolitik zu verstehen. Deswegen hat sie auch 3 Tage vor der Invasion noch gesagt, dass Putin keinerlei Interesse an einer Aggression gegen die Ukraine hat. Frau Wagenknecht und der BSW ist überhaupt nicht in der Lage, das zu dechiffrieren und fällt auf die Propaganda Russlands ständig herein oder nutzt die Propaganda, um hier Wählerstimmen zu generieren.
Solcher Gegenwind führt dazu, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht sich kompromisslos vor allem gegen einen Hauptgegner positioniert. Dieser Hauptgegner ist nicht die CDU, nicht die SPD, nicht die FDP und nicht die AfD. Der Hauptgegner des BSW sind die Grünen. Und auf BSW-Veranstaltungen ist es vor allem einer, der wie eine Zielscheibe alle verbalen Pfeile anzuziehen scheint. Wie bei einer Rede von Thomas Geisel, Ex-SPD-Mann und inzwischen beim Bündnis Sarah Wagenknecht.
Ich denke an den konvertierten Kriegsdienstverweigerer Toni Hofreiter, der nicht nur, hat man manchmal den Eindruck, nachts um 4 noch die Angebotspalette von Rheinmetall rauf und runter beten kann, sondern der mittlerweile einem Angriff mit deutschen Waffen aus der Ukraine, aus Russland das Wort redet. Liebe Freundinnen und Freunde, die Grünen waren mal eine pazifistische Partei. Heute, die haben sie eine Außenministerin, die einfach mal en passant Russland den Krieg erklärt hat. Wo sind wir eigentlich hingekommen? Ich frage mich, was denkt wohl Antje Vollmer, was denkt wohl Petra Kelly über diese Nachfolge? Das ist doch unwürdig und unerträglich, liebe Freundinnen und Freunde.
Danke sehr.
Mit Sevim Dardelen am Potsdamer Platz angekommen, gehe ich zwischen Plakaten entlang, die Julian Assange feiern und die Ampelkoalition schmähen. Vor allem Außenministerin Annalena Baerbock und die Grünen. Auch Sevim Dardelen benutzt die Assange-Veranstaltung, um einen Giftpfeil auf die Grünen abzuschießen.
Wenn es eine Person gibt, der Julian Assange seine Freiheit nicht zu verdanken hat, dann ist es unsere vom Moral getriebene Außenministerin Annalena Baerbock. Danke für nichts, Frau Baerbock. Danke für nichts, Ampelregierung. Und in diesem Sinne, wer für die Freiheit von Julian Assange auch morgen noch sich einsetzen möchte, sollte sich einsetzen für die Wahrheit und gegen den Krieg. In diesem Sinne, vielen Dank. Keep fighting.
Wieso diese erbitterte, vielfach an Hass grenzende Feindschaft? Wieso diese Verachtung gegenüber den Grünen? Das würde ich vor allem von der Parteigründerin, von Sarah Wagenknecht, gern wissen. Zeit für Gespräche, sagt die Gründerin des BSW, finde sie gerade nur noch, wenn sie im Auto sitze. So telefoniere ich mit ihr, während sie unterwegs ist, über das Handy ihres Chauffeurs. Und sie bestätigt, ja, die Grünen seien diejenige Kraft, die mit ihrer Politik für alle schwerwiegenden Fehler der letzten Jahre verantwortlich zu machen seien.
Frau Baerbock reist durch die Welt mit erhobenem Zeigefinger. Es gibt eben einen Hypermoralismus, der in der Regel auch vorgeschoben ist, wo man sich eben als besserer Mensch inszeniert, weil man eine bestimmte Lebensweise hat, weil man Menschen verächtlich macht, die sich keinen Bioladen leisten können, die mit Verbrennerautos fahren, die vielleicht auch sich etwas anders artikulieren als eine gewisse, ja, selbsternannte moralische Elite.
Die ambitionierte Klimapolitik, wie sie die Grünen betrieben, könnten sich normale Menschen überhaupt nicht leisten. Aber auch auf einem zweiten Feld hätten die Grünen den Kontakt zur Mehrheit der Bevölkerung verloren. Beim Thema der sexuellen Diversität und der daraus resultierenden neuen Political Correctness.
Gerade diese ganze Debatte zum Gendern ist ja eine Debatte, wo sich viele Leute auch an den Kopf greifen, wenn ihnen erklärt wird, dass es biologisch gar keine zwei Geschlechter mehr geben darf, sondern dass jeder je nach Gemütsverfassung sich für ein Geschlecht entscheiden kann und das in einem Jahr auch wieder verändern kann. Das kann ja niemand ernst nehmen.
Gendern, eigentlich die Herzensangelegenheit derjenigen, die sich als links verstehen. Aber versteht sich Sarah Wagenknecht überhaupt als links?
Heutzutage steht links oft für relativ abgehobene Diskurse unter Privilegierten. Und linke Parteien, also zumindest diejenigen, die sich so definieren, werden vielfach eher von den besser gebildeten und auch besser verdienenden gewählt. Das heißt, sie hat sich ganz gravierend verändert. Und deswegen würde ich diese Labels so nicht mehr benutzen. Weil zum Beispiel auch das Bedürfnis von Menschen nach Sicherheit, das Bedürfnis, die eigene Kultur und die eigene Tradition auch wertgeschätzt zu sehen.
Zum Beispiel bei einem Thema, das zurzeit in Deutschland im Fokus steht wie kaum ein anderes, der Migration.
Wir sind ja zum Beispiel dafür unbedingt und sehr schnell, diese unkontrollierte Migration zu stoppen. Und die Zahlen der Zuwanderer deutlich zu reduzieren, weil wir überzeugt sind, dass unser Land einfach in jeder Hinsicht überfordert ist, sozial, aber auch kulturell. Das würden sicherlich manche als konservativ bezeichnen. Ich halte das einfach nur für vernünftig.
Sarah Wagenknecht, so meint Albrecht von Lucke, Politologe und Chefredakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik, sei mehr als nur konservativ. Sie versuche,
mit einem ausgesprochen rechten nationalen Spin, mit einer rechten nationalen Argumentation, die AfD-Wählerinnen und Wähler zu gewinnen, sagt, geschlossene Grenzen, Migration verhindern und vor allem alles, was grün angehaucht sein könnte, ökologisch oder gar im Sinne einer gesellschaftspolitischen Alternative von Queerness und anderen Dingen, all das gilt es zu verhindern.
Bei seiner Annäherung an rechts nutzt das BSW gern rechte bis rechtspopulistische Medienauftritte. Etwa die Talkrunden des von BSW-Vordenker Michael Lüders mit dem diskriminierenden Kriegsbegriff zitierten rechten Medienwissenschaftlers Norbert Bolz. In einem sogenannten Kontrafunk-Kolleg zählt Bolz Belege auf, weshalb der Westen sich im Niedergang befinde.
Dazu gehören die sexuelle Freizügigkeit und die antiautoritäre Erziehung seit den 60er Jahren. Dazu gehört der unaufhaltsame Aufstieg des Feminismus und die Eroberung der Kulturbühnen, aber auch der Straßen der Metropolen durch die Homosexuellen. Wir werden gleich sehen, warum und wie all das entscheidend zur Auflösung der bürgerlichen Familie beiträgt.
Mit seinen Analysen lege Norbert Bolz durchaus den Finger in die Wunde, meint Michael Lüders, der Außenpolitiker des BSW.
Ja, natürlich. Das ist schon sehr realistisch beschrieben. Ich glaube, dass viele Menschen in den westlichen Industriegesellschaften eine Phase der Desorientierung erleben, weil es diese verbindenden Erzählungen eben nicht mehr gibt.
In seinem Buch »Moral über alles« drückt BSW-Vordenker Michael Lüders es selbst so aus.
Begriffe wie Nation oder Religion erzielen in höher gestellten sozialen Milieus kaum noch Bindungswirkung. Auch die klassische Familie, bestehend aus Vater, Mutter, Kind, ist nur noch bedingt Refugium. Sie konkurriert mit gender- und queer-orientierten Lebensformen. Eine Gesellschaft ohne kollektives Ich, ohne verlässliche Erzählungen, ohne Mythen, läuft Gefahr, sich zu verlieren. Konsumismus und Hedonismus sind lediglich Ersatzhandlungen, Lückenfüller.
Со своими собственными народами, разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращение, издевательство над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой, нормой их жизни.
Zwar halten Sarah Wagenknechts Parteigänger stets dem Westen vor, mit einem selbstgefälligen Gut-Böse-Schema vor allem Russland zu verleumden und zu dämonisieren, allein das Bild von einer degenerierten, in Queerness und Genderwahn aufgehenden Gesellschaft, der es an Mythen, Glauben, Halt und Orientierung fehle, es deckt sich auffällig mit dem Bild, das Wladimir Putins Regime vom bösen Westen zeichnet, als einer Welt ohne Familienbindungen, in der die traditionellen Geschlechterrollen der Verherrlichung der Homosexualität gewichen seien, einer Welt ohne Tradition und Religion.
Такое полное отрицание человека, неспровержение веры и традиционных ценностей, подавление свободы приобретает черты религии наоборот.
Markus Benzmann, Chefreporter und Russland-Spezialist der Rechercheplattform Korrektiv, hat Putins Äußerungen zur westlichen Gesellschaft analysiert.
Die Liberalität, vor allem in Fragen der Sexualität, wird natürlich als Teufelszeug bezeichnet. Gerade in der Zeit der Corona hat er sich ja in seinen Bunker zurückgezogen und mehrere Aufsätze und Bücher und so weiter geschrieben, wo im Grunde genommen auch immer eine Verachtung der westlichen Liberalität, der Weichheit, der Schwäche, der Kompromissbereitschaft bezeichnet wird. Aber das wird natürlich vor allen Dingen von seinen Hofschranzen getan, die im Grunde genommen im Westen den Satan sehen und in Russland die reine Orthodoxie, die gegen den Satan zu kämpfen habe.
Obwohl sich Putins Bild vom Westen vielfach mit dem Bild des BSW vom Westen deckt, wird die russische Gesellschaft von der Wagenknecht-Partei nicht offensiv als Vorbild hingestellt. Damit käme man bei einem Großteil der erhofften Wählerschaft auch nicht gut an. Nicht für eine Orientierung an Russland trete man ein, präzisiert Sarah Wagenknecht, sondern für die Aufhebung der westlichen Dominanz in der Welt. Und für eine multipolare Weltordnung.
Und gerade wir als Europäer sollten uns eigentlich auch eine multipolare Welt wünschen und versuchen, in dieser multipolaren Welt unsere Interessen zu sehen und eine unabhängige Macht auch zu sein, nicht ein Vasall der Amerikaner, weil das nicht in unserem Interesse liegt.
Die Forderung nach einer multipolaren Weltordnung, ein weiteres Leitmotiv im Diskurs des BSW. Doch mit dem Begriff verdecke die Partei, so Markus Benzmann von der Rechercheplattform Korrektiv, eine dahinterliegende, ganz andere Vision.
Die Begriffe multipolare Weltordnung, Eurasien, sind die Begriffe russischer Chauvinisten, Nationalisten. Und was das für eine Realität ist, ein Deutschland in der multipolaren Weltordnung, ein Deutschland, wo eben die USA als raumfremde Macht begriffen wird, das muss man sich mal vorstellen.
Multipolare Weltordnung. Der Begriff sei für Wagenknechts Partei lediglich Platzhalter für das, was tatsächlich folge, wenn die USA sich aus Europa zurückzögen. Das Vakuum werde nämlich dann von Russland ausgefüllt.
Und das wollen die. Die wollen, dass Russland Europa dominiert. Und dann ist das Ende aller Freiheitsrechte, wie wir sie kennen. Und das heißt, das betrifft dann jeden, wer ein Haus mietet. Ein Gerichtsprozess ist nicht mehr frei. Die warten, wer am meisten zahlt oder wer von dem Gouverneur oder vom Präsidenten einmal anruft und das Urteil befiehlt. Das nennt man in Russland das Telefonrecht. Und das wird dann hier auch passieren. Dann wird es keine Freiheit mehr geben. Und das steht auf dem Spiel. Es sind zwei Welten, die da gegeneinander stoßen. Einmal, das Individuum ist untertan, der Mensch ist untertan, hat sich unterzuordnen und die, die an der Macht sind, können willkürlich verfahren. Oder die liberale Demokratie, wo der Mensch gegen den Staat Rechte hat, eine Rechtssicherheit gibt und diese zu verteidigen weiß. Die Journalisten, die über Abu Ghraib geschrieben haben, aus der USA, haben einen Pulitzerpreis bekommen. Und das ist der Unterschied. Ja, Assange, der ist jetzt am Strand in Australien und Nawalny ist tot. Das ist der Unterschied.
Nicht arrangieren, neue Wege gehen. Mit dem Versprechen hat die Wagenknecht-Partei in Sachsen und Thüringen ihre Erfolge bei der Europawahl noch einmal bestätigt. Doch wohin genau führt der Weg des BSW? Parteigründerin Sarah Wagenknecht glaubt, gerade mit ihrer Vision von einer neuen Außenpolitik viele Wähler überzeugt zu haben. Es gehe um Frieden, sagt sie. Um Frieden statt um Konfrontation. Um eine Überwindung des Ost-West-Gegensatzes. Und Russland sollte dabei Partner sein.
Also Gorbatschows große Idee war ja das gemeinsame Haus Europas. Putin ist als junger Präsident nach Deutschland gekommen, hat eine Rede auf Deutsch im Bundestag gehalten. Und diese ausgestreckte Hand ist aber nicht ergriffen worden.
Russland habe frühzeitig auf seine Sicherheitsinteressen hingewiesen und immer wieder auch Verhandlungsangebote unterbreitet.
Insoweit ist diese Dämonisierung Putins als einem von blindwütigem Nationalismus getriebene Herrscher, das entspricht nicht den realen Schritten, die da gegangen wurden.
Anton Hofreiter, Europapolitiker der Grünen, hat eine andere Antwort auf die Frage nach den Zielen, die das Bündnis Sarah Wagenknecht ansteuert.
Ich würde sagen, nationalchauvinistisch trifft es in ganz vielen Punkten. Und wenn man es zugespitzt ausdrücken will, ist die Politik gegenüber Russland und Osteuropa eine Mischung aus deutschem alten Imperialismus, Berlin und Moskau teilen den Raum dazwischen auf, und einem schlechten Gewissen gegenüber Russland. Und der BSW macht eine ganz klassische Täter-Opfer-Umkehr im Interesse des Regimes Putins.
Sie und Ihre Partei als Erfüllungsgehilfen Russlands? Sarah Wagenknecht versteht nicht, wie man darauf kommen kann.
Das ist völlig absurd. Also ich war das letzte Mal in Russland im Jahr 1988. Da haben wir unsere Abiturfahrt nach Leningrad gemacht. So hieß es damals noch. Warum sollte ich irgendwie eine russlandnahe Politik machen?
Sarahs Bündnis. Wohin steuert Deutschlands neueste Partei? Ein Feature von Mark Turner. Es sprachen Philipp Scheppmann und der Autor. Ton und Technik: Christoph Rieseberg und Caroline Thon. Regie: Philipp Brühl. Redaktion: Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2024.